Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit einem Schriftsteller, der sich größter Popularität erfreut, weil er ein drolliges Tier erfunden hat. Ein sprechendes kommunistisches Känguru. Und seitdem seine Känguru-Chroniken in der Welt sind, mittlerweile auch im Kino, ist Marc-Uwe Kling ein Star des ironischen Humors. Beim neuesten Buch allerdings legt der Berliner Autor einen ganz anderen Gang ein. Views, Ansichten heißt der Roman. Es ist ein tiefdüsterer Krimi-Thriller mit todernsten Themen, sexuelle Gewalt, Rechtsradikalismus, Rassismus und Fake News. Und warum für ihn ja Schluss mit lustig war, das haben wir Marc-Uwe Kling gefragt. Er hat als Poetry Slammer angefangen. Ein sprechendes intellektuelles Känguru hat ihn dann innerhalb weniger Jahre zum Bestsellerautor gemacht. Und nicht nur seine Känguru-Chroniken haben sich wie geschnitten Brot verkauft, sondern auch 2 Dutzend anderer humorvoller Bücher. Zuletzt ein Fantasy-Roman, den er zusammen mit seinen Zwillingstöchtern geschrieben hat. Jetzt aber lesen wir was ganz anderes von Marc-Uwe Kling. Views. So, Englisch, der Titel des jüngsten Buches, Ansichten. Kein Essay oder Sachbuch, nein, ein Kriminalroman, in dem es richtig brutal zugeht. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kling.
Guten Morgen.
Ein junges Mädchen wird vergewaltigt, das Video ins Netz gestellt. Die Täter sind 4 schwarze Männer, Ausländer. Die rechte Szene macht mobil. Schlimmer geht's nimmer, denkt nicht nur die Kommissarin, die den Fall aufklären soll. Man denkt es prompt selber beim Lesen der ersten Seiten, Herr Kling. Was hat ausgerechnet Sie auf diesen todernsten, harten Stoff, auf diesen ja, finsteren Trip gebracht?
Ich hatte die Grundidee für den Plot. Die war einfach da. Plötzlich hatte ich diese Idee für den ersten Twist. Ich möchte jetzt natürlich nichts drüber verraten. Und ich dachte, das wäre eine super Idee für einen Thriller. Leider schreibe ich keine. Das ist wirklich, was ich gedacht habe. Leider schreibe ich keine. Ich habe tatsächlich sogar schon drüber nachgedacht, mir bekannte Thriller-Autoren anzurufen und zu sagen, hier, schaut mal, ich habe eine Idee. Und dann hat mich die Idee aber nicht losgelassen und hat immer weiter in mir gegärt. Und irgendwann war das ganze Buch quasi schon entwickelt in meinem Kopf mit den weiteren Twists und den Figuren und so weiter. Und dann dachte ich, na gut, dann will das offensichtlich von mir geschrieben werden. Und dann habe ich das geschrieben und so kam dieser krasse Genrewechsel, der mich, ich möchte es dazu sagen, am meisten selbst überrascht hat. Ja.
Wir müssen wirklich ganz vorsichtig sein bei der Story, Herr Kling. Das ist nämlich wirklich thrillerhaft aufgebaut. Die Handlungen entwickeln sie wie in waschechten Krimi. Da dürfen wir keinesfalls spoilern. Bleiben wir aber bei den Figuren und dem Stoff. Mhm. Ja, so Yasira heißt die Kommissarin, die den Fall übernehmen muss. Wer ist die denn? Was für ein Typ? Wir lernen sie kennen bei einem Tinder-Date im Berliner Hardrock-Café ausgerechnet.
Ja, die erste Szene ist fast schon eine falsche Fährte, ne? Weil die erste Szene ist noch sehr lustig. Die führt aber die Figur sehr gut ein, weil man lernt sie als sehr humorvoll kennen. Und mir zumindest geht das so, wenn ich jemals als humorvoll erlebe, dann ist mir die Figur auch sofort sympathisch. Und dann gehe ich mit ihr halt durch das ganze Buch. Und normalerweise gehe ich immer von den Figuren aus. Also selbst also beim Känguru, beim Spurenfinder oder selbst bei Kinderbüchern wie vom Neinhorn, da gibt's, habe ich zuerst die Figur und baue um die Figur die Welt. Und in der Welt entsteht die Geschichte. Und jetzt war es tatsächlich zum ersten Mal so, dass ich zuerst die Geschichte hatte, was mir den Luxus gegeben hat, die Figur passend zur Geschichte entwickeln zu können. Also mir wirklich zu überlegen, was ist die interessanteste Perspektive auf diese Geschichte, die ich erzählen möchte. Und so ist die Figur entstanden.
Und sie wird dann mit dem Fall betraut, die Yasira, auf oberstes Geheiß, weil sie erstens Frau, zweitens libanesischer Abstammung ist, also klassisch polizeilich-politische Korrektheit, könnte man sagen. Also gar nicht erst, so siehe die vermeintlichen ausländischen Täter, in Rassismusverdacht geraten. Das ist so einer, ja, der vielen, vielen kleinen Giftpfeile, sage ich mal so, die sie abschießen. Ich meine, ich als Polizeidirektor würde es wahrscheinlich ganz genauso machen, ne?
Ja, sie ist ja auch eine gute Beamtin, das sagt er ja auch. Also er ist ja, ihr Chef ist ja da in der Szene sehr offen mit ihr und sagt, dass mir wurde das angeraten, aber ich hätte es nicht gemacht, wenn sie nicht eine meiner fähigsten und kompetentesten, so sagt er es, Beamtinnen wären.
Jedenfalls haben sie sich richtig in Polizeiermittlungsarbeit eingefuchst, diese ganze Spezialistenmechanik, die bei so einem Fall aufgefahren wird, bis hin zu amerikanischen Bodyfarmen, wo Forensiker verwesende Leichen studieren. Sie haben da richtig krimimäßig recherchiert, auch was ganz Neues für Sie?
Auf dem Gebiet zu recherchieren auf jeden Fall. Ich habe natürlich für Quality Land schon enorm viel technologisch recherchiert gehabt. Aber ja, das waren jetzt ganz neue Erkenntnisse, die ich da über Polizeiarbeit herausgefunden habe, weil ich gewiss auch nie vorhatte, eine Polizistin als Hauptfigur zu haben. Aber so ist es. Man kann es nicht vorhersehen, was passiert.
Der Fall, der wird dann immer verwickelter, die Ermittlungen gehen nicht voran, der politische Druck steigt und steigt. So viel dürfen wir, glaube ich, verraten.
Ja.
Was die Sache die ganze Zeit begleitet und eigentlich den ganzen Roman durchzieht, das ist die Netzwelt. Natürlich, ne? Mit dem Video auf den Plattformen, Social Media, die ganzen digitalen Dinge. Kurz das Drecks-Internet, wie es Sarah einmal denkt. Und ja, man denkt, sagt selber so spontan, oh je, ja, natürlich. Was hatten wir nicht alle für schöne Hoffnungen in die Digitalisierung der Welt gesetzt? Freiheit, Aufbruch, weltweite Kommunikation und sogar autoritäre Regime geraten ins Wanken und jetzt nur noch Pandoras Büchse, so mit allem Übel. Nur die Hoffnung bleibt ja drin, mythologisch. Sehen Sie das auch so wie Ihre Heldin?
Das Internet ist schon ein großer Sack voll unerfüllter Hoffnungen. Und es hätte auch ganz anders laufen können. Es sind natürlich Entscheidungen, meistens ökonomische Entscheidungen, die getroffen worden sind, die dazu geführt haben, dass das Internet jetzt so ist, wie es ist. Ne? Wenn man sich Wikipedia anguckt, das ist ja auch eine der meistbenutzten Seiten auf der Welt und sie funktioniert so krass anders wie der Rest vom Internet und so angenehm. Und irgendwann standen auch die Google-Gründer vor der Frage, wie finanzieren wir uns? Und auch die hätten sagen können, wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge oder Spenden und es wäre ein anderes Internet geworden, genauso Facebook. Ne? Wenn die Plattformen sich von den Nutzern hätten bezahlen lassen, dann hätten sie ihre Produkte auch auf die Nutzer ausgerichtet. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie lassen sich von Werbetreibenden bezahlen. Und dadurch verändert sich die ganze Struktur des Internets. Und plötzlich sind wir, die Nutzer, nicht mehr die Kunden dieser Plattformen, sondern nur noch das, was verkauft wird, beziehungsweise unsere Aufmerksamkeit wird verkauft. Und das führt dann zu den ganzen Problemen mit den Aufreger-Algorithmen, mit den Funktionen, die uns süchtig machen. Bis hin zu, dass jetzt, habe ich gelesen in der New York Times, der Surgeon General in den USA vorgeschlagen hat, dass ernsthaft so ein Gesundheitsschädlichkeitshinweis auf Social-Media-Plattformen drauf soll, ne? So wie auf Zigarettenpackungen, dass da dann halt steht, das Benutzen dieser Plattform kann ihre mentale Gesundheit schädigen.
Ich meine, bei Ihnen heißt es auch nicht Pandoras Box oder Pandoras Büchse, bei Ihnen wird es nicht so ehrwürdig mythologisch geredet, da heißt es dann, die Zahnpasta ist aus der Tube. Genauso starkes Bild, ne? Kriegst du nie wieder rein. Und da erkennt man so, ja, den alten Mark-Uwe Kling mit seinem ultracoolen Stil und auch so diesen permanent alltagsphilosophischen Betrachtungen, die selbst so jetzt aber diesen tiefdunklen Stoff jetzt nicht so durchheitern, das wäre zu viel, aber zumindest ungeheuer so lesbar und unterhaltsam machen. Also vor allem sind es Passagen, wenn es um Sarah, Yaziras Tochter geht, an denen ich dann doch oft laut lachen musste. Ihre eigenen Zwillingstöchter, Teenager, sind ja mittlerweile auch als Co-Autorin von Ihnen bekannt. Da haben Sie schon so aus dem eigenen Papa-Fundus geschöpft, ne? Die Kinder, die immer am Handy kleben.
Ja, wobei meine das tatsächlich nicht machen, da bin ich total happy. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe und ich ihnen ordentlich Angst gemacht habe. So wie meine Eltern mir Angst gemacht haben vor harten Drogen, habe ich meinen Kindern Angst gemacht vor Social Media und zu viel Smartphone-Nutzung. Also meine Kinder lesen tatsächlich sehr viel. Mhm. Da bin ich total happy drüber.
An einer solchen Stelle, da rätselt die Yasira über, jetzt Zitat, Sarahs gleichzeitige Begeisterung für Fridays for Future und strunzdummer Influencerin, die durch die halbe Welt chatten, nur um Selfies mit Lifestyle-Produkten zu machen, Zitat Ende. Das ist so dieses Paradox, ne, vor dem man als Erwachsener ja ratlos, machtlos vis-à-vis steht, oder?
Ja, und dann muss man sich aber klar machen, und da geht es ja so im Buch auch weiter, dass man auch selber irgendwo ein Haufen Widersprüche ist, die durch Gafferband zusammengehalten werden. Also wenn man sich, niemand ist widerspruchsfrei, auch wir Erwachsenen nicht.
Wollte ich Sie gerade darauf ansprechen mit diesem Zitat. Manchmal muss man Widersprüche wohl einfach aushalten. Ist nicht jeder ein Haufen mit Panzertape umwickelter Widersprüche? Haben wir extra rausgeschrieben. Ich meine, definitiv sagt man, wenn man so ins eigene Innere blickt mit den Widersprüchen. Aber wenn man es jetzt mal ins Politische überträgt, und Ihr Roman ist es in diesem Sinne, wirklich politisch, Freiheit, Demokratie, liberales Gemeinwesen, das Essen aushalten von Widersprüchen und ja auch klassische Dialektik der Aufklärung, kein Licht ohne Schatten. Das will er uns zeigen, der Marc-Uwe Kling, habe ich so beim Lesen gedacht.
Darum geht es auch, würde ich sagen. Es geht im Buch wirklich um super viel. Das ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich fast alles, was mir irgendwie Sorgen bereitet aktuell, in dieses Buch gepackt habe. Und trotzdem kam es mir nicht überfrachtet vor. Und ich habe tatsächlich länger darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, weil viele von diesen Problemen tatsächlich zusammenhängen. Und deswegen wirkt es nicht, oh, jetzt packt er noch was rein, sondern es ist einfach extrem komplexer Problemzusammenhang.
Ich meine, es ist dann immer die Gefahr, dass man natürlich schnell mit dem Zeigefinger wedelt. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor, der einzige wirklich, der mir auf 270 Seiten überhaupt nicht geschmeckt hat, okay?
Okay, ich bin gespannt.
Seit Jahren schaut der Staat der immer extremeren Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung tatenlos zu. Das denkt Yasira beim Frühstück. Und das ist so eine, ja, so eine wohlfeile Generalkritik, die den Staat so zur Person macht. Der Staat heißt die da oben und die sind schuld, die tun nichts. Und da denke ich immer, ja, das sagt sich so leicht. Ich meine, was sollen sie denn tun? Also die Vertreter und Vertreterin eines Rechtsstaats, der Versammlungs- und Meinungsfreiheit garantiert.
Mhm. Ja? Mir geht es darum, dass diese Plattformen reguliert werden müssen. Und das muss der Staat machen. Also ich finde, dass stiehlt sich die Regierung aus der Verantwortung, wenn sie dem Argument der Plattformen folgt, die ja behaupten, wir sind nur eine Technologiefirma und wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die über unsere Kanäle laufen. Dabei haben wir es mit den größten Massenmedien aller Zeiten zu tun. Sowas gab es in der Menschheitsgeschichte noch nicht. Und alle anderen Massenmedien werden ja zu Recht reguliert. Wenn wir jetzt hier in der Sendung eine Lüge verbreiten würden, dann müssten wir auch eine Richtigstellung bringen. Das hätte Konsequenzen. Auf Social Media laufen Tag für Tag die ganze Zeit rund um die Uhr Lügen, die viel mehr Menschen hören. Leider wahrscheinlich als unsere schöne Sendung. Und es hat absolut keine Konsequenzen. Also darum geht es mir. Natürlich kann der Staat nicht an den Einzelnen herangehen und sagen, hör mal, was du sagst, ist Blödsinn. Sondern der Staat muss die Regeln schaffen und die Social-Media-Plattformen regulieren, wie die Massenmedien, die sie sind. Und das finde ich schon, dass das seit Jahrzehnten sich aufbaut, das Problem, dass es wirklich seit Jahren auch bekannt ist, dass das zu Verwerfungen führt. Und es passiert meines Erachtens so gut wie nichts. Und dass es möglich ist, was zu tun, sieht man jetzt ja zum Beispiel in den USA, ja. Wenn die beiden Regierungen TikTok dazu zwingt, verkauft zu werden, ist das ja auch ein Regulierungsschritt.
Ihr allererster Chronikenband der Kängurus trug den Untertitel, habe ich nochmal nachgeschlagen, Ansichten eines vorlauten Beuteltiers. Der neue Roman Views heißt übersetzt auch Ansichten, wenn Sie ihn vervollständigen müssten. Wie wird es denn weitergehen? Ansichten eines politisch erwachten Autors? Oder?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich würde sagen, dass auch das Känguru und Quality Land politische Bücher sind im gewissen Sinne. Ich würde es wahrscheinlich eher Ansichten über eine Gesellschaft aus den Fugen.
Schön. Ansichten, nochmal Ansichten.
Über eine Gesellschaft, die aus den Fugen gerät, ja.
Das nehmen wir vielleicht als Überschrift für unser Gespräch.
Ja.
Herr Kling, am Schluss eine Fun-Frage zu Queen, der Band.
Ja.
Persönlich meine großen Helden von früher. Haben Sie das legendäre Album A Night at the Opera wirklich dreimal gekauft oder selber dreimal gekauft als Platte, Kassette und CD, so wie Yasiras Kollege da im Dienstwagen wird nämlich ordentlich Bohemian Rhapsody gehört?
Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich keine Kassette, aber ich hatte es als Platte, ich hatte es als CD und dann natürlich jetzt eigentlich höre ich es wie alle über einen Streaming-Anbieter. Insofern habe ich es dreimal, aber die Kassette habe ich, glaube ich, nicht wirklich.
Dankeschön, Marc-Uwe Kling, für einen Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Und View ist der neue Roman von Marc-Uwe Kling. Ist jetzt bei Ullstein erschienen mit 272 Seiten für 19,99 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das beschauliche Lichtenberg im Osten von Berlin hat es Michael Ross angetan. Hier arbeitet der preisgekrönte Comic-Künstler als Aushilfslehrer und beschließt, einen Lichtenberg-Krimi für junge Erwachsene zu zeichnen. Es gibt nur ein Problem.
Es ist ja wirklich eines der normalsten Viertel, was man sich vorstellen kann. Es ist so völlig friedliches Alltagsleben.
Dann tauchen die Meldungen auf von vietnamesischen Einwanderern, die in einem LKW in England erstickt sind. Die Handydaten belegen, wenige Tage zuvor waren sie noch in Lichtenberg, einem Drehkreuz des Menschenhandels. Zwischen Berliner Plattenbau und Schrebergärten, zwischen Film Noir und Manga, siedelt Michael Ross seinen furiosen Thriller Der verkehrte Himmel an. Ernsthaft und emotional, gleichzeitig sensibel beobachtet und brillant getextet. Heute Abend in der Bibliothek am Luisenbad in Berlin. Die Texttage Nürnberg werben damit, das einzige Literaturfestival zu sein, bei dem das Schreiben dem Lesen die Show stiehlt. 3 Tage lang bieten BestsellerautorInnen Meisterklassen an, präsentieren sich lokale Verlage auf dem Textualienmarkt, geben SchriftstellerInnen Einblicke in die Entstehung ihrer Werke. Zur Eröffnung der Texttage liest morgen Tonio Schachinger aus seinem Internatsroman Echtzeitalter.
Schule ist schon einer der Orte noch immer, wo autoritäres Verhalten existiert, glaube ich. Weil für 50 Minuten hat diese Lehrerin oder dieser Lehrer eigentlich die Macht über die Kinder, die da drinnen sitzen.
Der Gewinner des Deutschen Buchpreises, Tonio Schachinger, liest aus Echtzeitalter und spricht über den Umgang mit Lob und Kritik. Morgen Abend in der Katharinenruine in Nürnberg. Die Texttage bieten noch bis Sonntag viele weitere Veranstaltungen rund ums Schreiben. Künstliche Intelligenz, das ist mehr als lustige Frage-Antwort-Spielchen mit ChatGPT. Sie ist eine sogenannte Allzweck-Technologie, vergleichbar mit der Elektrizität, der Erfindung der Dampfmaschine oder des Internet, erklären Miriam Meckel und Lea Steinacker in ihrem Buch Alles überall auf einmal.
Das wird tatsächlich alles verändern, was wir tun, von der Industrieproduktion über unsere gesamten Arbeitsschritte in unserem Büroalltag, die Juristerei, die Medizin wird es verändern. Und das ist eine Entwicklung, auf die man sich einlassen muss.
Wie wir der Entwicklung souverän begegnen und so selber Teil ihrer Gestaltung werden können, beschreiben Miriam Meckel und Lea Steinacker in ihrem Buch Alles überall auf einmal, wie KI unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen. Heute Abend stellen sie es im Literaturhaus München vor.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir jetzt von einer wirklich gespenstisch grauenhaften deutschen Geschichte, nämlich eugenischen Phantasmen. Wie die US-Historikerin Dagmar Herzog ihre Studie über den Wahn des sogenannten unwerten Lebens genannt hat. Jetzt gibt es das Buch in deutscher Übersetzung und unsere Kollegin Gesa Ufer hat es gelesen, ist im Studio. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Gesa, bei diesem Thema, da schaudert es einen, ja, wenn man schon den Titel liest oder vom ersten Kapitel an, auch bei diesem Buch.
Allerdings, also die erschütternden Zahlen sind das eine, 300.000 Menschen, die als geistig behindert, psychisch krank oder verhaltensauffällig eingestuft worden waren, die wurden ermordet. Noch höher ist die Zahl der Zwangssterilisationen. Das war lange kaum ein Thema und wirklich schockierend ist dann aber, wie lange es gedauert hat, bis diese Verbrechen als Verbrechen überhaupt anerkannt wurden und wie lange sich das Konzept vom ja weniger wertvollen Leben überhaupt halten konnte.
Wir verknüpfen diese Ideologie, Menschen als unwertes Leben einzustufen, ja automatisch mit dem Nationalsozialismus und dann eben dieser konsequenten Mordpolitik. Mit dem Wahn von Ariatum hat das natürlich zu tun, blond und hart und starr, hart wie Grubstahl und gesund. Jede Form von Krankheit galt als Schwäche. Dagmar Herzog zeigt aber, dass diese Vorstellungen schon länger vor den Nazis geprägt und formuliert wurden.
Ganz genau. Und Dagmar Herzogs Projekt ist ja dabei auch sehr, sehr umfangreich. Also sie hat Jahre daran geforscht, wie in den vergangenen 150 Jahren in Deutschland über behindertes Leben gedacht und diskutiert wurde. Abscheu, Mitleid, auch schlicht Angst vor Menschen mit Behinderung, die finden sich schon viel, viel früher. Aber den wirklichen Beginn der Eugenik, also das Konzept eines Volkskörpers, der rein und gesund gehalten werden soll, dieses Konzept, findet sich zum ersten Mal in einem Schlüsseltext aus dem Jahr 1920. Das war nur so ein ganz schmales Bändchen mit dem programmatischen Titel »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«, herausgegeben von einem Strafrechtler Karl Binding und einem Psychiater namens Alfred Hoche. Und dieser Text, der sollte wirklich verheerend nachwirken. Also Dagmar Herzog hält es übrigens nicht für Zufall, dass der Text gerade im Jahr 1920 erscheint. Er sei, das sagt sie, das Ergebnis der narzisstischen Kränkung gewesen, die Deutschland durch diesen Ersten Weltkrieg erlitten habe, so ihre These. Erst aus der Niederlage dieses Krieges sei dieser Wahn, also dieses Phantasma vom Volkskörper entstanden, der durch Rassenhygiene gesund und stark gehalten werden müsse.
Und nach 33, und das sind immer so Tatsachen, die mich mal so unglaublich erbittern und wütend machen, haben also nicht nur die Nazis sozusagen diese kranke Ideologie dann verlängert in ihre tödliche Politik, sondern sind eben auch unterstützt worden von Institutionen, zum Beispiel den Kirchen.
Mhm, richtig, und an der Stelle kommt Dagmar Herzog, die selbst also ja deutsche Wurzeln hat und die von sich sagt, aus einer Bethel-Familie zu stammen, zu ganz anderen Ergebnissen, als das zum Beispiel die protestantische Kirche tut, wenn sie über ihre Geschichte spricht und sich da so gerne als widerständisch gibt. Tatsächlich muss klar gesagt werden, dass es sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche viele gab, die nach 33 sich wirklich klar gegen das Morden stark gemacht haben. Aber es sah ganz anders aus, gerade bei den Protestanten beim Thema zum Beispiel Zwangssterilisationen. Da wurden ganz merkwürdige Kompromisse eingegangen. Die berühmte Bielefelder Anstalt Bethel zum Beispiel, die richtete nach 33 geradezu übereifrig einen wöchentlichen Sterilisationstag aus. Ja, und selbst was das Morden betrifft, kursierte durchaus so die Haltung, dass die Kirche zwar sogenannte Ballastexistenzen nicht töten könne, der Staat aber sehr wohl.
Was war dann nach 1945? Haben sich diese kranke Ideologie, diese eugenischen Phantasmen eigentlich nicht sofort erledigt, hätten sich erledigen müssen?
Ja, hätte man gedacht, aber das ganze Gegenteil ist leider der Fall. Obwohl die Fakten ja auf dem Tisch lagen, wurde lange argumentiert, naja, man habe ja damals aber einfach mal nach gültigem Recht gehandelt. Also dieses umstrittene Konzept vom unwerten Leben, das 1920 von Hoche und Binding formuliert worden war, das wurde im Grunde noch Jahrzehnte später auch in Gerichtsprozessen wirklich als Argumentationsvorlage zitiert, wörtlich. Also noch im Jahr 1980 zum Beispiel hat eine Urlauberin erfolgreich gegen ihren Reiseveranstalter geklagt, weil sie im Griechenland-Urlaub ihr Hotel mit einer Gruppe Behinderter teilen musste. Und das hätte eher den Urlaub verdorben. Und das Gericht sah das genauso, also gab der Frau recht. Und genau diese Form von Denken, also das ist was Dagmar Herzog hier beschreibt, gegen dieses Urteil gingen dann übrigens zum ersten Mal in ganz Westdeutschland richtig viele Menschen auf die Straße. Um diese Zeit, in den 70er und 80er Jahren, nämlich da beginnt auch endlich das große Umdenken im Westen, aber übrigens ziemlich parallel auch in Ostdeutschland. Immer mehr setzte sich die Einsicht durch, Menschen mit Behinderung eben nicht mehr als minderwertig zu betrachten, sondern als vollwertig, als besondere Menschen.
Es ist ein sehr umfangreiches Buch, fast 400 Seiten. Es ist eine wissenschaftliche Studie. Dagmar Herzog ist eine arrivierte Akademikerin. Bei diesem Thema verbietet sich eigentlich die Frage, wie es sich liest. Man muss es, glaube ich, wirklich lesen. Mhm. Aber richtet es sich an die Allgemeinheit?
Ja, definitiv. Also Dagmar Herzogs Buch ist glänzend recherchiert. Es enthält aber auch ja, unfassbar anrührende Fallgeschichten. Und so niederschmetternd es sich oft auch liest, so sehr ist es auch ein Buch, das Mut macht, weil es zeigt, dass es zu allen Zeiten in Ost- wie Westdeutschland dann später auch Menschen gab, die in ihrer Rolle als Verwandte, als Pflegepersonal, als Verbündete, wie Herzog sie nennt, rebellisch gegen Abwertung und Diskriminierung gekämpft haben. Auch dafür findet sie viele Beispiele. Und übrigens, wer einen ersten Eindruck bekommen möchte, Dagmar Herzog hat ihre Forschung 2021 im Rahmen der Frankfurter Adorno-Lesung auch in exzellentem Deutsch in drei Vorträgen vorgestellt. Und die kann man bei YouTube sehen. Das ist also auch schon in dieser kurzen Fassung ganz profund und sehr bewegend.
Eugenische Phantasmen, eine deutsche Geschichte. So heißt das Buch von Dagmar Herzog auf Deutsch. Es ist im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Ulrike Bischoff, 390 Seiten der Umfang, 36 Euro der Preis. Gesa Ufer hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dir.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und jetzt eine Empfehlung für einen schönen intellektuellen Ausflug mit uns zusammen. Denn diesen Sommer heißt es bei uns, raus aus dem Studio, Deutschlandfunk Kultur geht on Tour. Radio ganz nah mit Veranstaltungen im ganzen Land, mit prominenten Gästen, aber auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie sollen mitdiskutieren, Fragen stellen, sich einbringen mit ihren Gedanken. Und morgen Abend ist unser Kollege Corbinian Frenzel in Brandenburg an der Havel in der Turbine, einer coolen Bar-Location. Und Corbinian trifft dann Julie C., die Schriftstellerin und Bestseller-Autorin, die ja auch in Brandenburg auf dem Land lebt, in Barnewitz. Und warum das schon früh morgens toll ist, nämlich an der Bushaltestelle, das hat sie uns erzählt, als sie letztes Jahr bei uns im Humboldt-Forum zu Gast war. Hören Sie mal.
Das gelingt bei uns total super. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dieses Thema literarisch immer wieder so viel verarbeite. Weil ich bei mir auf dem Dorf, wenn ich einfach mal hier ein Loblied anstimmen darf, quasi tagtäglich erlebe, wie sich Menschen, die wirklich sehr unterschiedlich sind von ihren Herkünften und ihren politischen Auffassungen, erstaunlich gut miteinander unterhalten. Also wir bringen immer alle morgens um 7 unsere Kinder auf den Bus und wir kommen oft wirklich schon früher, damit wir mehr Zeit haben zu quatschen. Wie es ja so ist im menschlichen Leben, fast alles verlängert sich ins Politische hinein. Also es gibt ja kaum ein Thema, was nicht auch irgendwie eine politische Komponente entwickelt. Deswegen ist sozusagen auf der breiten Themenvielfalt wirklich alles mit dabei. Also von Einwanderung über Heizungsgesetze. Also die Agenda wird immer so kurz mit besprochen. Ne? Wir stehen ja nur eine halbe Stunde, jetzt nicht 5 Stunden.
Julie C., die Schriftstellerin, sie ist morgen unser Stargast bei Deutschlandfunk Kultur on Tour in der Turbine in Brandenburg an der Havel. Los geht's, der Einlass um 18.30 Uhr, ab 19 Uhr zeichnen wir dann auf. Der Eintritt ist frei, Sie können sich anmelden auf unserer Website oder kommen Sie einfach vorbei, hören zu, diskutieren mit Corbinian Frenzel und Julie C. über ja, alles, was Sie bewegt, Sie sich wünschen oder vielleicht auch ärgert, wird bestimmt klasse, der Abend. Wir im Deutschlandfunk Kultur sind ja traditionell große Hörspielfans und Produzenten und freuen uns immer, wenn diese wunderbare literarische Form noch mehr Publikum bekommt. Und das gelingt nun schon seit über 20 Jahren sind es schon, in Leipzig nämlich, ganz toll, auf dem alljährlichen Hörspielsommer nämlich. Das sind öffentliche Aufführungen, Open Air, von Hörspielen, mit Performances, mit Features organisiert, alles von Hörspielbegeisterten ehrenamtlich. Gestern ist er angelaufen, der neue akustische Sommer, und unser Korrespondent Alexander Moritz, der war dabei und hat, ja klar, zugehört.
Hallo und herzlich willkommen auf dem 22. Leipziger Hörspielsommer. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
Das kleine Team des Hörspielsommers steht in einem aluminiumfarbenen Bühnenhäuschen, das aussieht wie eine aufgeschnittene Zwiebel. Davor, auf der Wiese am Flussufer, stehen Lautsprecher unter alten Eichen, mitten in Leipzig.
Oh, ich bin voll gespannt, wie das jetzt wird. Bist du bereit, Phoebe?
Ja. Nachmittags gibt es ein Familienprogramm mit Hörspielen für Kinder. Am Abend steht unter anderem ein Feature über den Ärztesänger Farin Urlaub auf dem Programm, ebenso wie Archivaufnahmen, etwa Dr. Murkes gesammeltes Schweigen nach einem Manuskript von Heinrich Böll und Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Dazu gibt es Live-Aufführungen, etwa des Hörspielklassikers Krieg der Welten. Dessen Ursendung soll 1938 in den USA zu einer Massenpanik geführt haben, weil die Menschen die nachrichtenartig vorgetragenen Texte über einen Angriff von Marsmenschen auf die Erde für bare Münze nahmen.
Mein anderes persönliches Highlight ist am Sonntag der Dit is Berlin-Tag. Da gibt es nämlich nochmal so Hörstücke und auch ein Live-Act zum Thema Vision und Freiräume in Berlin um 1989, also kurz davor, kurz danach.
Katharina Glö ist eine der rund 20 Ehrenamtlichen, die den Hörspielsommer organisieren.
Ich finde es irgendwie cool, sich so diese Welten auch vorzustellen, so man hier jetzt auf der Wiese liegt und hier in den Bäume vom Wagnerhain guckt, auf den Fluss schaut und irgendwie so gemeinsam zu lauschen. Finde ich irgendwie total toll und wie man auch mit so kleinen Mitteln so eine ganze Welt erschaffen kann.
Die 30-Jährige ist seit 10 Jahren dabei, hat für das Festival extra Urlaub genommen und ist zurück in ihre alte Studienstadt Leipzig gekommen.
Der Hörspielsommer ist das größte Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir sind einerseits einfach ein niedrigschwelliges Festival für Leipzig und Umgebung. Gleichzeitig sind wir aber auch eine wichtige Plattform für Nachwuchshörspielmacherinnen, Hörspieltextautorinnen.
Auch 4 Preise werden hier verliehen in den Kategorien internationales Hörspiel, Manuskripte, Kinder- und Jugendhörspiel und Kurzhörspiel. Die Teilnehmenden sind größtenteils Newcomer, ohne professionelle Produktionshäuser im Hintergrund. Eine ehrenamtliche Jury wählt aus den über 50 Einreichungen die Gewinner aus.
Ich beneide ein wenig die Jury, sich sozusagen professionell Hörspiele auf Dauer anhören zu können. Ich habe das auch lange beruflich gemacht,
sagt Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennecke zur Eröffnung. Die linken Politikerin war vor ihrer Zeit im Rathaus Dramaturgin und Hörspiellektorin, unter anderem für Deutschlandfunk Kultur, und ist dementsprechend Hörspiel-Fan.
Man übt das Zuhören, man übt ein bisschen das sich konzentrieren und man kann der eigenen Fantasie freien Lauf lassen.
I think I'm going to add a few more figures. I can also slow down the waves.
So plätschert es bei der Eröffnung aus den Lautsprechern. Auf Bierbänken und in Liegestühlen vor der Bühne lauschen eine Handvoll Menschen.
Man braucht kein Buch selber zu lesen, sondern hört einfach nur und genießt die Gegend.
Das macht schon Spaß, mit anderen Leuten auch hier das gemeinsam zu hören. Kind hört zu Hause viel Hörspiel, aber hier auf der Wiese ist nochmal ein ganz anderes Feeling als zu Hause auf der Couch. Macht Spaß.
Finanziert wird das kostenlose Festival mit Fördergeld vom Land Sachsen, der Stadt Leipzig, privaten Stiftungen sowie Spenden. Dennoch fällt der Hörspielsommer dieses Jahr kürzer aus, statt 7 Tagen nur 5, auch aus finanziellen Gründen. Staatliche Kulturförderung könne die gestiegenen Kosten nicht ausgleichen, sagt Leipzigs Kulturbürgermeisterin.
Ich bin froh, dass es stattfindet und ich wünsche mir sehr, dass es auch in der Folge stattfindet. Eine gesteigerte Förderung ist in den nächsten Jahren vermutlich nicht drin.
Über der Hörspielwiese ziehen Wolken auf. Am Eröffnungsabend ist ein Sommergewitter angesagt.
Ja. Oh mein Gott. Ja, geil.
Windböen werfen einen der Pavillons um und rütteln an den Sonnenschirmen. Ein Naturhörspiel, das so nicht im Programm stand. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter. Auch das gehört zum Leipziger Hörspielsommer.
Der gestern in Leipzig begonnen hat, der Hörspielsommer. Auch heute Abend wieder im Zentrum West, direkt am Elsterflutbecken zwischen Jahnallee und der Käthe-Kollwitz-Straße, um ganz genau zu sein. Und apropos Förderung, viele Institutionen aus Stadt und Land machen damit, aber auch Firmen, Verlage unterstützen das Projekt und wir vom Deutschlandfunk Kultur sind da auch gern mit von der Partie.